Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie. Heute sprechen wir mit dem Direktkandidaten von Volt für den Wahlkreis Solingen, Remscheid und Wuppertal 2. Herzlich willkommen, Andreas Stadler.
Ja, vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich, hier zu sein.
Andreas, viele kennen Volt von den Wahlplakaten, haben davon gehört, aber viele wissen auch nicht so ganz genau, was sich dahinter versteckt. Was ist Volt überhaupt?
Volt ist eine europäische Partei und wir treten an für eine progressive Politik, die über Grenzen hinweg agiert in ganz Europa. Wir sind in vielen Ländern als Bewegung und Partei registriert. Wir treten ein für eine demokratische, zukunftsfähige Gemeinschaft in Europa und unser Fokus liegt auf Innovation, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit. Wir möchten natürlich auch die Bürgerschaft mit einbeziehen und das ist halt ein zentraler Punkt für eine gerechte, soziale und inklusive Politik. Auf diesem Weg möchten wir die Zusammenarbeit, Austausch und Gemeinschaft für einen friedlichen und respektvollen Umgang fördern. Unser Ziel ist eine evidenzbasierte, pragmatische Politik, die Lösungen für Herausforderungen von heute und morgen bietet, lokal, national und europaweit.
Und warum bist du jetzt genau Volt beigetreten? Was hat dich an der Partei überzeugt?
Ich habe mich schon zur 2019er Europawahl für Volt interessiert, beziehungsweise hat jemand in Wuppertal-Beinburg, wo halt auch mein guter Verein ist, dort ein Volt-Plakat hingehangen. Und da habe ich mir gedacht, wer fährt bis Wuppertal-Beinburg und hängt da ein Plakat für eine Partei auf, die ich noch nicht kenne, Volt, gut, ich komme aus dem Elektrobereich, fand ich, ist dann schon irgendwie so im Kopf hängen geblieben und ja, dann habe ich mich ja 2021 vor der Bundestagswahl intensiver mit Volt beschäftigt und ja, natürlich auch mit vielen anderen Parteien, habe dann halt irgendwie für mich so den Entschluss gefasst, ja, in welche Richtung soll es gehen, eigentlich was Neues, was jetzt noch nicht aus meiner Sicht irgendwo in Regierungsverantwortung war und in irgendwelche Richtungen und Ideologien steckt, sondern komplett ja, neuer Wind, neue Energie reinbringt. Und deshalb bin ich halt bei Volt gelandet, weil ich halt, ich sag mal, eher wissenschaftsbasierende und auf Forschung ausgerichtete Politik cool finde und quasi auch den sozialen Part, den wir quasi auch mit unterbringen wollen und dann halt auch für eine soziale Gerechtigkeit einstehen. Ja, das hat mich zu Volt gebracht.
Und vielleicht noch ein paar Worte zu dir persönlich. Du hast eben schon gesagt, Ruderverein, also Sport scheint auf jeden Fall eine Rolle zu spielen. Was hast du denn so für Hobbys, für Interessen? Und was machst du beruflich?
Ja, meine Hobbys sind zum einen Rudern, zum anderen Radfahren. Ich ruder seit 2010 in Wuppertal auf dem Beinburger Stausee, einem kleinen Ruderverein, hauptsächlich Rennboot und habe in den vergangenen Jahren an einigen Regatten teilgenommen und ja, eigentlich bin ich immer gut sportlich unterwegs, im Mannschaftsboot auch, zum einen auch in Düsseldorf in einem Ruderverein und ja, zum anderen finde ich Radfahren sehr schön, auch hier im Bergischen, weil man natürlich hier viel Landschaft um sich herum hat und natürlich auch durch die ganzen Trassen und so sehr weit kommt ins Ruhrgebiet, an den Rhein, nach Köln. Ja, ich bin 37 Jahre alt, komme gebürtig aus Remscheid, bin Elektrotechnikermeister im Handwerk und arbeite derzeit bei einem japanischen Unternehmen in Düsseldorf, wo ich halt im Sanitärbereich tätig bin und ja.
Gut, an der Stelle vielleicht noch ein paar Fakten zu Volt. Die Partei wurde 2017 gegründet von einem Deutschen, einem Italiener und einer Französin. Sie wird als sozialliberal, progressiv und europäisch-föderalistisch eingeordnet. Die Spitzenkandidatin der Partei hat letztens im Interview beispielsweise gesagt, dass jetzt in einem Bundestag, wo links die Linken sitzen und rechts die AfD sitzt, würden sie wahrscheinlich so irgendwo in der Nähe der Grünen sitzen. Und der Name der Partei ordnet sich nach der bekannten internationalen elektrischen Maßeinheit Volt eben ein, um halt dieses einheitliche, ganzheitliche, europäische zu veranschaulichen und auch diese neue Energie, so schreibt Volt über sich selbst. Was sind denn jetzt Ziele von Volt, die dir zum Beispiel besonders am Herzen liegen oder die du für besonders wichtig hältst?
Was mich jetzt an Volt oder an dem ganzen Projekt Volt motiviert hat, auch daran mitzuwirken, ist quasi auch dieser Gedanke dieses gemeinschaftlichen Europas, dieses Projekt Europa weiterzuentwickeln und ja auch quasi pragmatisch progressiv an diese ganze Thematik Europa heranzugehen. Ja, was meine Themen sind, ist zum einen ja der Klimaschutz bzw. das Thema erneuerbare Energie, aber auch das Thema soziale Gerechtigkeit, was aktuell, finde ich, auch in vielen Belangen viel zu kurz kommt. Und ja.
Fangen wir doch mal mit dem Thema erneuerbare Energien an. Was will Volt da erreichen?
Wir möchten natürlich die Klimaneutralität in Europa erreichen und das natürlich flächendeckend in allen europäischen Ländern. Und dementsprechend streben wir natürlich auch an, dieses Projekt europäisch zu gestalten und nicht lokal, um halt quasi dieses ganze, die ganzen Synergieeffekte über den kompletten europäischen Wirtschaftsraum ausnutzen zu können. Das heißt natürlich auch, dass wir das europäische Stromnetz ausbauen, dass man natürlich bestimmte Energie, die, ich sag mal, in Norwegen, in Schweden oder quasi auch aus Solarenergie aus Süddeutschland bzw. Südeuropa entsteht, dass man die zum Beispiel gebündelt nutzen kann, weil irgendwo in Europa entsteht, ist immer Wind und Sonne vorhanden tagsüber, vor allen Dingen Sonne.
Ja, und wie könnte das Ganze genau gelingen, jetzt das Ziel bis 2035, das Ganze zu schaffen, ist natürlich ein ambitioniertes Ziel. Wir sind jetzt sicherlich im Bereich Wind, Solar irgendwie auf einem guten Weg zahlenmäßig, aber das Ziel 2035 quasi 100% des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien zu decken, ist ja dennoch ganz schön ambitioniert.
Das Ziel ist durchaus ambitioniert. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, vor allen Dingen in den letzten Jahren, was den Ausbau von Solarenergie angeht, aber auch die Windenergie. Aktuell haben wir natürlich in Deutschland ein Problem, dass wir zum Beispiel die Windenergie, die im Norden erzeugt wird, nicht in den Süden transferiert bekommen, beziehungsweise dass es halt der fehlende Netzausbau das Ganze behindert und oder hinderlich ist. Dementsprechend müssen wir natürlich schauen, dass wir den Netzausbau voranbringen, aber auch versuchen, Speichermöglichkeiten zu installieren, wo wir halt quasi die überschüssigen Windkapazitäten und Solarkapazitäten sinnvoll speichern können, damit wir diese halt über den Tag anhand der Nachfrage halt auch ins Netz einspeisen können, da wir ja sonst quasi an manchen Tagen sehr viel Wind haben, an manchen Tagen sehr viel Sonne haben und an manchen Tagen, jetzt sage ich mal, wie im Winter jetzt an mehreren Tagen natürlich der Wind nicht weht, die Sonne ist sehr schwach und dann hängen wir natürlich, ja, haben wir quasi zu wenig Energie. Da müssen wir natürlich Lösungen für finden.
Und was sind Lösungen? Du sprichst ja quasi jetzt das Problem der sogenannten Dunkelflaute an, weil jetzt ja zum Beispiel jetzt, ich glaube, im November oder Dezember einmal sehr präsent der Fall, wo wir dann sehr viel Strom aus dem Ausland importiert haben. Ist das jetzt ein Zeichen, dass das mit Wind und Solarenergie alles nicht klappt? Oder wie würdest du das sehen?
Okay. Also ich finde, die Geschichte mit Wind und Sonne klappt auf jeden Fall. Natürlich müssen wir auch berücksichtigen, dass der Wind nicht immer weht und die Sonne nicht immer scheint. Und das ist natürlich im Winter vor allen Dingen eine Herausforderung, da wir quasi allein durch, ich sag mal, Wärme oder Wärmepumpen und andere Prozesse natürlich wesentlich mehr Energie benötigen als zum Beispiel im Sommer. So, wir müssen natürlich schauen, wo kriegen wir diese Energie in der Zwischenzeit her. Also zum einen wäre das natürlich, aus dem Ausland diese Energie zuzukaufen, zum Beispiel aus anderen Windkraftanlagen oder wenn wir ein größeres europäisches Verbundnetz haben oder hätten, dass wir zum Beispiel auch aus anderen Ländern, die zum eventuell Windenergieüberschüsse hätten, weil in anderen europäischen Ländern eventuell zu der Zeit mehr Wind weht als zum Beispiel bei uns in Norddeutschland an der Küste oder dass wir zum Beispiel die Wasserkraft in Norwegen einbinden. Aber wir müssen auch natürlich auch gucken, dass wir die Prozesse in der Industrie oder in den Haushalten so gestalten, dass wir natürlich nicht die höchste Nachfrage zu den Zeiten haben, wo wir eine geringe Einspeisung oder Produktion haben, dass wir quasi viele Prozesse, die wir netzdienlich steuern könnten, auch netzdienlich steuern, sodass wir quasi dieses halt auf günstige Zeiten verlegen können, ohne einen Komfortverlust oder, ich sag mal, Produktionsausfälle zu haben.
Ja, also du hast ja auch eben schon von Batteriespeichern gesprochen und also du würdest jetzt sagen, dass eine Kombination aus dem mit dem Batteriespeichern, was ihr ja weiter ausbauen wollt, und natürlich auch strategische Importe aus dem Ausland, beispielsweise jetzt mal, um sich Zahlen anzuschauen, im Jahr 2024 kam jetzt der Großteil der Stromimporte aus Dänemark. Dänemark ist ja zu 85% bereits, hat 85% erneuerbare Energien. Also das wäre quasi euer ein Schritt. Spielt bei euch Wasserstoff auch eine Rolle? Das ist ja was, was man auch häufiger hört.
Also ich finde das Thema Wasserstoff sehr interessant, vor allen Dingen für Industrieprozesse, in denen man zum Beispiel die Elektrifizierung nicht so einfach umsetzen kann. Natürlich ist die Produktion von Wasserstoff aus elektrischer Energie mit Verlusten behaftet und daher, ich sag mal, nicht ganz so effizient, als wenn man den Prozess elektrisch betreiben würden. Aber es ist halt der richtige Schritt und ich gehe mal sehr stark davon aus, wenn wir das zum Beispiel in Norddeutschland oder in Offshore-Windparks umsetzen, diese Erzeugung von Wasserstoff, dass wir dort quasi zu Zeiten, wenn wir viel Winderzeugung haben oder viel Energie erzeugen können und diese Energie aber aktuell nicht benötigen, dass wir die quasi in Wasserstoff umsetzen können, dass wir dadurch einen höheren Einspareffekt haben oder als wenn wir die Windkraftanlagen und erneuerbare Energieanlagen abschalten würden, sodass wir den erzeugten Wasserstoff natürlich ins Netz bringen könnten. Es gibt natürlich da auch schon verschiedene Projekte, die quasi dahin forschen und ja quasi diesen Prozess versuchen, effizienter zu gestalten.
Du sprichst ja quasi jetzt die Wasserstoffproduktion im eigenen Land an. Es gibt ja auch eine nationale Wasserstoffstrategie, wo auch eben das genannt wird, dass man auch die Wasserstoffproduktion steigert, aber dennoch die Notwendigkeit von Wasserstoffimporten gesehen wird. Also so wird geschrieben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dass trotzdem 60-70% des geplanten Wasserstoffs erstmal aus dem Ausland importiert werden müssen, weil da einfach die Bedingungen für die Herstellung von Wasserstoff besser sind. Du hast es genau gerade gesagt, dass im Norden gerade, weil wir ja auch oft das Problem haben mit einer Überproduktion von Windenergie zum Beispiel, dass das genutzt werden kann. Aber weil wir grundsätzlich noch nicht so extrem viel erneuerbare Energie haben und der Strom natürlich auch gebraucht wird, haben wir nicht die Kapazität, so viele Elektrolyseure, also so heißen die Geräte, mit denen man Wasserstoff herstellt, quasi zu bauen. Jetzt ist eine häufige Kritik, dass wenn wir jetzt Wasserstoff importieren müssen, wir wieder neue Abhängigkeiten von anderen Ländern, vielleicht auch eben von Ländern, die politisch schwierig einzuschätzen sind, schaffen. Wie siehst du das Ganze?
Ich denke mal, wir müssen bei dem Wasserstoffimport natürlich auch immer berücksichtigen oder fragen, wie wird dieser hergestellt. Es gibt natürlich ja einmal den, wie du gerade beschrieben hast, den Elektrolyseur, mit dem ich den Prozess betreiben kann, elektrisch. Natürlich kann ich Wasserstoff auch chemisch erzeugen. Und das ist natürlich die Frage, wie wird dieser Wasserstoff erzeugt? Ist er dann wirklich klimaneutral? Oder ist es halt ein chemisches Produkt, was eventuell auch Emissionen erzeugt hat in der Produktion?
Also du meinst quasi den Unterschied zwischen grünen Wasserstoff, der mit Solar und Wind zum Beispiel, und man sagt ja, also es gibt ja verschiedene Definitionen, ob man jetzt blauer oder brauner, also der mit Kohle, Gas zum Beispiel, kann man ja auch Wasserstoff herstellen, der dann natürlich nicht der Wasserstoff ist, der für die Industrie quasi, für die klimaneutrale Industrie und Co. Vorgesehen ist. Jetzt müssen wir dafür das Ganze natürlich auch das Wasserstoffnetz irgendwie vorbereiten, also unsere Infrastruktur darauf vorbereiten. Wie kann das Ganze gelingen?
Ich denke, da müssen wir natürlich strategisch langfristig das Ganze planen. Es gibt natürlich schon verschiedene Projekte, in denen ich beziehungsweise im Schleswig-Holstein, meine ich, gibt es ein Projekt, in dem ich quasi den überschüssigen Windstrom verwende, um quasi Wasserstoff daraus zu erzeugen und den dann quasi ins bestehende Gasnetz einspeise. Das kann ich ja bis zu einem bestimmten Prozentsatz Wasserstoff dem Erdgas beimischen, was halt für die Produktion oder für die existierenden Geräte und Teilnehmer am Gasnetz erstmal nicht problematisch ist. So, natürlich könnte man da bin ich jetzt auch nicht ganz so tief in dem Thema drin, inwieweit man das bestehende Gasnetz zum Beispiel in Zukunft umnutzen kann und das zum Beispiel für den Transport von Wasserstoff zum Teil nutzen könnte.
Ja, dazu noch ein Aspekt, und zwar dieses Wasserstoffkernnetz, das eben hier ausgebaut werden soll. Da wurden jetzt die ersten 500 Kilometer im Oktober 2024 genehmigt. Bis 2032 ist das Ziel, das Ganze auf bis zu 9000 Kilometer anwachsen zu lassen, um eben auch wichtige Standorte mit anzuschließen. Ein großer Vorrat in dem Ganzen ist der Hamburger Hafen, wo schon einiges jetzt auch installiert wurde. Und die Idee ist quasi zu sagen, man nimmt alte, zum Teil restauriert alte Gasleitungen, die man dafür nutzen kann, und baut zum Teil neue, je nach Infrastruktursituation. Gut, ein anderes Thema, was du angesprochen hast, sind die Energiespeicher. Wie kommen wir da voran?
Aktuell haben wir in Deutschland ca. 30 Pumpspeicherkraftwerke mit einer installierten Leistung von 6700 Megawatt Leistung am Netz. Die haben eine Gesamtspeicherkapazität von ungefähr 40 Gigawattstunden. Dazu kommen noch ca. 20 Gigawattstunden Batteriespeicher. Und nach Studien oder Studien zufolge müssten wir für die erneuerbare Energie, um halt quasi das abzudecken, die Dunkelflauten und die Überschüsse quasi nutzen zu können, bräuchten wir ca. 500 Gigawattstunden in der Speicherkapazität.
Ja, die Zahl stimmt mit den 20 Gigawattstunden an Batteriekapazität, die es gibt. Um das noch so ein bisschen zu veranschaulichen, es gibt einfach ein sehr großes Wachstum in dem Bereich. Also im Jahr 2020 hatten wir noch etwa 2 Gigawattstunden. Das heißt, das Ganze hat sich innerhalb von, ja, jetzt knapp 4 Jahren, das Jahr hat ja gerade erst angefangen, etwa verzehnfacht. Da gibt es ein enormes Wachstum. Das sind bisher hauptsächlich Heimspeicher, also Leute, die halt eine Solaranlage zum Beispiel haben. Aber jetzt gibt es auch große Aufträge eben auch aus der Industrie, Großspeicher zu bauen, weil das auch einfach immer wirtschaftlich attraktiver wird. Dann hast du ja gerade schon die Pumpspeicherkraftwerke angesprochen. Wie kommt das Ganze zusammen, also die und die Batteriespeicher zusammen?
Also die Pumpspeicherkraftwerke, die wir aktuell haben, sollten wir natürlich auch weiter nutzen. Die sind aber wahrscheinlich nicht so flink in dem Regelverhalten wie ein Batteriespeicher. Aber die sind natürlich als, ich sag mal, Spitzenlastabfang, wenn wir große Lasten quasi auch zum Beispiel in Morgenstunden haben, dann können wir natürlich auch ein Pumpspeicherkraftwerk effizient quasi einbinden. Und das müssen wir natürlich voranbringen. Natürlich müssen wir auch Anreize schaffen, dass wir die Batteriespeicher weiter fördern, dass wir halt auch auf eine größere Speicherkapazität kommen. Wir müssen natürlich auch schauen, du hast ja vorhin erwähnt, die im Privathaushalt installierten Speicher. Da müssen wir natürlich eventuell auch schauen, wie wir die gegebenenfalls auch intelligent in die Netzführung einbinden können. Da müssen wir natürlich auch für den Kunden oder den Betreiber, ich sag mal, attraktive Lösungen finden, dass er quasi seinen Speicher für eine netzdienliche Netzführung zur Verfügung stellt, dass man das, ich sag mal, vergütet, anstatt eine zum Beispiel starre Einspeisevergütung durchführt. Und ja, zurück zu den Pumpspeicherkraftwerken, da ist es natürlich auch entscheidend, dass wir dort schauen, dass zum Beispiel die Netzentgelte reduziert werden bzw. vergleichbar zu den Batteriespeichern entfallen, sodass wir nicht doppelte Netzentgelte zum Teil anfallen. Da gibt es, ich kenne die EU-Richtlinie jetzt nicht beim Namen, es gibt natürlich eine Freistellung für neu installierte Batteriespeicher, dass die Netzentgelte nicht doppelt entstehen. So, und das müssen wir natürlich in der Planungssicherheit auch für die Betreiber und Investoren fortführen und natürlich auch die bestehenden Pumpspeicherkraftwerke auch in diesem gleichen Rahmen haben, damit diese auch effizient oder wirtschaftlich betrieben werden können. Auch wenn es sich, wenn wir unser Ziel haben, 500 Gigawatt, sind diese 40 Gigawatt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, aber ich denke mal, auch diesen sollten wir halt nutzen, um halt quasi auch diese, ich sag mal, getätigten Investitionen und Anlagen halt auch weiter nutzen zu können.
Jetzt sprichst du schon dieses wichtige Thema Netzentgelte an. Mal ganz kurz zur Definition. Das ist halt quasi ein Preis, der entsteht dafür, dass wir das Stromnetz nutzen. Und auch der entsteht durch den Ausbau des Stromnetzes. Und da wir gerade das Stromnetz viel ausbauen und viel ausbauen wollen, sind entsprechend die Netzentgelte was teurer. Wenn man sich den Strompreis so anschaut, dann sind nur 43% wirklich die Kosten für die Stromerzeugung. Und 26% machen eben diese Netzentgelte aus, also schon einen ordentlichen Teil des Strompreises. Die restlichen 31% sind dann Steuern und Abgaben wie die Mehrwertsteuer oder auch die Stromsteuer.
Also wir von Volt möchten natürlich auch die Netzentgelte absenken auf ein europäisches Level, damit quasi der Strom in Deutschland auch in der Breite bezahlbar wird. Und ja, und wir möchten natürlich auch einen Teil des Netzausbaus, quasi, dass er nicht nur durch die Netzentgelte finanziert wird, sondern auch entsprechend durch direkte Investitionen in die Infrastruktur, sodass wir quasi nicht alles über Netzentgelte finanzieren müssen.
Ein weiteres Thema bei euch im Wahlprogramm ist das Thema intelligente Stromnetze. Was kann ich denn darunter verstehen?
Also das intelligente Stromnetz ist natürlich das, wo ich den Verbrauch, die Erzeugung natürlich intelligent miteinander kombiniere und vernetzen kann. Das zum Thema, was ja auch sehr häufig in öffentlichen Medien ist, quasi diese Smart Meter Rollout, den es jetzt mehrmals schon gab und immer auch eigentlich noch nicht stattgefunden hat, dass wir natürlich wissen, wo im Netz welche Energie erzeugt, eingespeist, verbraucht wird und in gewisser Weise halt auch entsprechend lokale Geräte steuern können, wie dass wir zum Beispiel Wallboxen steuern können, Wärmepumpen steuern können oder halt auch große Verbraucher, die, nicht kritisch in ihrem Verlauf, in ihrer Laufzeit sind, zum Beispiel große Wärmepumpen oder Fernwärmenetze, die zum Beispiel elektrisch betrieben werden, die eine gewisse Trägheit haben, dass es jetzt keinen Unterschied macht, ob ich sie jetzt zu Hochpreiszeiten am Netz habe oder nicht, sodass man dieses halt intelligent einbinden kann und halt auch diese Informationen nutzen kann, dass man auch in der Netzführung weiß, wo welche Lasten zu welcher Zeit am Netz hängen und die ich dann zügig steuern kann. Zum Beispiel jetzt Ladeinfrastruktur fand ich vor ein paar Jahren sehr interessant. In 2019 hat zum Beispiel die Stadtverwaltung von Amsterdam die kompletten Ladestationen, Ladesäulen in Amsterdam dynamisch an die zur Verfügung stehende Netzkapazität angepasst. Das heißt, wenn ich das Auto anstecke, wird die zur Verfügung stehende Ladeleistung dynamisch über den kompletten Zeitraum angepasst. Und das schwankt dann natürlich über den Tagesverlauf. Das fand ich halt eine ganz interessante Sache, sodass man halt natürlich, wenn viele Autos den ganzen Tag rumstehen, ich dann quasi, wenn ich zum Beispiel in der Mittagszeit viel Sonne habe und ich habe gerade viele Autos an den Stationen stehen, dass ich einfach diese überschüssige Kapazität dann durch Erhöhung der Ladeleistung in diese Autos laden kann, die ja rumstehen, und dann halt zum Beispiel in den Morgenstunden, wenn quasi Energie quasi knapp ist, dass ich die Ladeleistung der Fahrzeuge reduzieren kann, fand ich damals, 2019, einen coolen Ansatz zum Beispiel.
Ja, das finde ich ist auch ein ganz interessantes Thema. Da natürlich abhängig von dynamischen Strompreisen, wie du eben schon gesagt hast, wofür man eben auch so intelligente Stromsysteme, so Smart Meter eben braucht, um das zum Beispiel jetzt zu Hause machen zu können. Der große Vorteil, der da irgendwie drin ist, ist zum einen, dass du ja dann lädst, wenn sowieso Überfluss im System ist, weil dann ist ja der Preis auch günstig. Also wenn wir jetzt extrem viel Wind und Solar gerade laufen haben, ist dann der Preis extrem günstig, wenn du eben einen dynamischen Stromtarif hast. Also einen, der halt eben nicht einen Preis pro Kilowattstunde hat, sondern der Preis pro Kilowattstunde wechselt jede Stunde, je nach Produktionskapazität. Und die große Hoffnung ist ja so ein bisschen dieses bidirektionale Laden, ne? Also dass man dann den Strom quasi ins Auto, Elektroauto laden kann, wenn er günstig ist, und aus dem Auto quasi wieder raus, also das Elektroauto als Speicher nutzen, wenn er teuer ist, und ihn so dann quasi zu verkaufen, schon mehr oder weniger, als Akteur quasi im Strommarkt. Das Ganze funktioniert beispielsweise in Frankreich schon. Da gibt es ganz interessante Projekte, sage ich jetzt mal, die jetzt so langsam vorangehen. Wo wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen haben, ist einfach das Thema, wie wir Solar- und Windkraft weiter ausbauen können. Jetzt im Solarbereich, das läuft das Ganze, da wurden die Ziele letztes Jahr sogar übererfüllt, aber die Windkraft, die schwächelt noch so ein bisschen. Da kommen jetzt auch immer mehr Aufträge rein. Die Ampelregierung hat es geschafft, die Planung von Windkrafträdern zu beschleunigen und auch da den Ausbau wieder weiter voranzubringen, wie er noch 2021 war. Aber trotzdem schwächelt das Ganze. Und es ist unklar, ob wir im Thema Windkraft die Ziele dieses Jahr erreichen werden. Was hat Volt da für Vorstellungen, wie wir das weiter voranbringen können, sowohl Solar als auch Windkraft, um diese ambitionierten Ziele bis 2035 zu erreichen?
Ja, wir möchten die Wind- bzw. Solarenergie voranbringen, dass wir zum Beispiel schauen, dass die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden und die Rahmenbedingungen dafür, angepasst werden, sodass wir einen ausgewogenen Interessensausgleich haben zwischen Naturschutz und die Anwohner, dass die auch mit eingebunden werden, sodass wir quasi eine lokale Einbindung von allen Beteiligten haben, sodass halt die Akzeptanz vor Ort halt steigt und im Bereich, Bürgerenergie, gibt es ja auch so verschiedene Projekte, also dass wir halt da quasi das Ganze favorisieren. Und natürlich, wenn wir die Windenergie ausbauen, die voraussichtlich mehr im Norden halt stattfindet, ist dann natürlich auch wieder das Thema von vorhin, Netzausbau auch voranbringen, damit wir auch die Energie in den Süden bekommen. Natürlich wäre es auch wünschenswert, wenn wir zum Beispiel im Süden wie Bayern halt dort auch Windenergie ausbauen, auch wenn es jetzt in Bayern nicht so gewünscht ist, muss natürlich das Prinzip, der Strom kommt aus der Steckdose, und wir müssen natürlich irgendwie das gemeinschaftlich voranbringen und dementsprechend müssen halt alle gewisserweise über ihren Schatten springen und das ganze Projekt Energiewende voranbringen, machbar machen, und dass man vielleicht irgendwie gemeinsam Lösungen finden, das Ganze voranzubringen. Was heißt Netzausbau, überhaupt die technische Infrastruktur und wie wir halt vorhin gesagt haben, auch diese Speichermöglichkeiten, sodass wir eventuell durch bestimmte Prozesse dann natürlich auch netzdienlich da vorankommen.
Jetzt hast du gerade schon das Thema Bürgerenergie angesprochen. Ich glaube, damit meinst du ja diese Energiegenossenschaften. Kannst du vielleicht kurz uns erklären, was sich hinter dem Begriff versteckt?
Das Thema Energiegenossenschaft oder halt Bürgerbeteiligung ist halt in dem Sinne sinnvoll, um halt auch lokal die Menschen einzubinden und dass sie halt auch Teil dieses Energiewendeprojekts sind. Und es hat natürlich in verschiedenen Projekten gezeigt, dass dadurch die Akzeptanz vor Ort halt steigt, wenn man halt auch eine Wertschöpfung vor Ort hat und dass jetzt nicht die Erträge zum Beispiel zu irgendwelchen Großkonzernen oder so fließen, sondern dass es halt auch vor Ort in der Gemeinde, die sagt, wir stellen ein paar Windkraftanlagen auf, dass wir dort halt auch die Wertschöpfung vor Ort haben, sodass halt die Menschen vor Ort profitieren können. Ich denke, das steigert auch die Akzeptanz und vor Ort.
Damit man das so ein bisschen einschätzen kann, also die Beteiligung an den Gewinnen, die ja dann die Leute haben, die liegt bei so 3-6% an Dividende quasi. Nur mal, dass man das so ein bisschen einschätzen kann. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen über das Thema Klimaschutz gesprochen und so die Punkte von Volt. Jetzt ist es aber so, dass ja auch andere Parteien im Bundestag Klimaschutz voranbringen wollen, beziehungsweise eigentlich alle Parteien was für einen Klimaschutz tun wollen, mit Ausnahme der AfD vielleicht. Warum brauchen wir dafür jetzt Volt?
Ich denke, unser Ansatz ist halt zum einen dieses Thema Energiewende europäisch zu denken und nicht quasi lokal auf Deutschland. Wir haben ja immer dieses Thema, wir kaufen Energie aus Frankreich ein, wir kaufen Energie aus Dänemark ein, Norwegen ein oder fließt Energie wieder nach Frankreich und so weiter. Und das wird ja dieser Part Energieeinkauf wird ja immer sehr negativ gesehen in der aktuellen politischen Diskussion. Und ich denke, wenn wir quasi dieses Projekt Energiewende europäisch denken, fließt die Energie auch quasi über Grenzen hinweg, sodass wir quasi schauen, ja, wie wir das halt in allen Ländern gleich voranbringen, dass wir diesen gleichen Prozess, wie wir jetzt, oder die gleichen Punkte, die wir jetzt auch bei uns im Programm stehen haben, die stehen zum Beispiel auch bei uns im europäischen Grundsatzprogramm drin, dass wir die quasi überall eine lokale Akzeptanz halt erreichen, sodass wir quasi gemeinsam als europäische Gemeinschaft dieses Thema Energiewende voranbringen. Und ich glaube, da sind wir als europäische Partei mitunter die einzigen. Und was halt auch den Ansatz angeht, wir wollen das natürlich auch wissenschaftlich begleitet machen. Das heißt, wir wollen jetzt nicht bestimmte Ideologien reinfließen lassen, dass man bestimmte Themen halt außen vor lässt oder sich auf bestimmte Technologien nur stützt.
Ein weiteres Thema, was man bei Volt häufig hört, ist dieser Begriff Smart City. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, Volt hat auch im Programm halt dieses Thema Smart City. Dass man zum Beispiel in einem lokalen Wohnblock oder Viertel quasi ohne auf ein Auto oder Verkehrsmittel angewiesen ist, nahezu alle Alltagsbesorgungen erledigen kann. Und natürlich spielt dort auch dieses Thema Energiewende auch eine Rolle, sodass man halt auch schauen möchte, dass man zum Beispiel durch eine zusammenhängende Energieversorgung und zum Beispiel Nahwärme quasi Synergieeffekte innerhalb dieses, Smart City Cubes, diese Synergieeffekte nutzen kann, zum Beispiel aus PV, aus überschüssiger Prozesswärme zum Beispiel, dass man es als in diesem Bereich nutzen kann, einbinden kann und auch quasi die lange Transportwege reduziert, sodass ich halt insgesamt einen, lebenswerteren, grüneren Stadtteil habe, wo ich zum Beispiel jetzt die Parkfläche zum Beispiel für Parks und Spielplätze nutzen kann. Und ich dadurch halt quasi keinen Verlust habe, dass ich zum Beispiel nicht mehr pendeln kann oder so, weil ich zum Beispiel meine Wegstrecken kürzer sind und ich dementsprechend das Auto stehen lassen kann oder zum Beispiel keins benötige. Das ist so ein bisschen so ein Ansatz, den habe ich jetzt nur so, an der Oberfläche angekratzt.
Schauen wir doch nochmal auf das Thema Infrastruktur. Infrastruktur ist in Deutschland ein Problem. Wir haben einen Investitionsstau in dem Bereich, das sagen auch alle Parteien. Auch Jürgen Hart hat das letztens von der Union gesagt. Da hängen wir im EU-Vergleich einfach hinterher. Da sind uns viele Länder voraus. Wir sind fast Schlusslicht im Bereich Investitionen in die Infrastruktur. Jetzt hat im Mai 2024 gab es eine gemeinsame Studie vom gewerkschaftsnahen IMK und dem arbeitgebernahen IW. Und die haben berechnet, dass über die nächsten 10 Jahre, also bis 2035, 600 Milliarden Euro insgesamt, also jedes Jahr 60 Milliarden Euro mehr zu dem, was wir heute schon ausgeben, für Investitionen in die Infrastruktur ausgegeben werden muss. Das sind natürlich enorme Summen. So soll die öffentliche Infrastruktur und auch die Wirtschaft zukunftsfähig gemacht werden. Das sind natürlich große Summen, große Aufgaben. Sieht Volt das Problem ähnlich wie die anderen Parteien? Und was wären mögliche Lösungsansätze?
Ja, wir sehen das Thema Infrastruktur auch als Standortfaktor und als die fehlende Infrastruktur auch als Problem, sei es jetzt Straßen, Schienen, überhaupt digitale Infrastruktur, die nicht funktioniert. Und wir möchten quasi diese Investitionen in Infrastruktur, Digitalisierung, Klimaanpassung und so weiter von der Schuldenbremse ausnehmen. Das heißt, wir streben eine Reform der Schuldenbremse an, womit man quasi diese Investitionen in Zukunftsthemen quasi aus dieser Schuldenbremse hinausnimmt, damit man quasi einen Spielraum hat, um quasi sinnvolle Investitionen in Infrastruktur vornehmen zu können und diese natürlich auch dauerhaft voranbringen kann, damit wir ja eine dauerhaft funktionierende Infrastruktur haben. Das heißt, wir müssen natürlich dranbleiben. Das heißt nicht wie in den letzten Jahren, wir lassen quasi die Infrastruktur durch Sparmaßnahmen verfallen. Da sind halt quasi sehr hohe Ausfälle, sei es wirtschaftlich, mit verbunden. Und wir müssen natürlich immer dranbleiben, um diesen, ich sag mal, laufende Instandhaltung durchführen zu können. Dann, ja.
Ein großes Thema bei der Infrastruktur ist ja eben auch der Ausbau der Bahn. Wir alle kennen das. Die Bahn kommt selten und dann auch gerne mal zu spät. Also das gibt ja enorm viele Probleme, aber was sind so vielleicht die Kernprobleme und eventuelle Lösungen, die Volt anstrebt?
Ja, bei der Bahn müssen wir natürlich im Detail schauen, wo regional die Probleme liegen. Sei es jetzt zum einen bei Personal in den Stellwerken oder und halt auch beim Zugpersonal, da muss man natürlich auch diesen Job attraktiver machen. Natürlich müssen wir auch schauen, dass wir auch die Stellwerke ja modernisieren. Es gibt ja teilweise Stellwerke, die sind älter als wir beide zusammen und ja, wo halt sehr alte Technik vorhanden ist, die funktioniert, aber es ist die Frage, ob sie den heutigen Anforderungen noch entspricht. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir digitale Stellwerke, wie sie, ich glaube, bei der Bahn auch genannt werden, installieren und halt auch die Infrastruktur voranbringen. Das heißt, ich sag mal, moderne Schienen, dass wir halt auch kontinuierlich dranbleiben, das Schienennetz instand zu halten und halt auch Ausgleichsgleise und Überholstrecken einbauen, damit wir halt, das fehlt ja zum Beispiel ganz häufig so, wenn man, ich sag mal, als ich nach Solingen gefahren bin, stand ich auch in Wuppertal-Vohwinkel und ja, wir haben leider Verzögerung wegen einer Überholung. So, und ja, wir waren grundsätzlich pünktlich bis dort und dann kommt wieder eine Verspätung. Das heißt, wir müssen natürlich schauen, dass wir irgendwie Möglichkeiten schaffen, um dieses, wenn irgendwo mal etwas nicht 100% läuft, dass das nicht gleich direkt auf alles andere sich auswirkt. So, und deshalb müssen wir die Infrastrukturen dementsprechend so gestalten, dass so kleine Störungen sich jetzt nicht auf den kompletten Netzbetrieb auslegen oder auswirken. Was natürlich auch mit Blick auf die Klimathematik angeht, ist natürlich auch interessant, ein Großteil des Güterverkehrs, der jetzt auf der Straße über längere Strecken transportiert wird, den zum Beispiel auf die Schiene zu transferieren, wie es zum Beispiel auch in der Schweiz gemacht wird, weil wir dort, ich sag mal, durch ein elektrisches Bahnnetz oder elektrifizierte Bahnstrecken im großen Teil wesentlich günstiger über weitere Strecken, ich sag mal, große Mengen an Gütern klimaneutraler transportieren können, als wir das zum Beispiel auf der Straße machen können und was auch den Verschleiß von Infrastruktur insgesamt halt minimiert.
Kommen wir zum Ende noch zu ein paar Fragen, die ich jedem Direktkandidaten, jeder Direktkandidatin stelle. Was machst du für deinen Wahlkreis jetzt, Solingen, Remscheid, Wuppertal?
Für meinen Wahlkreis liegt mir am Herzen, dass wir das Thema Altschulden in den Kommunen in den Griff bekommen. Das heißt, zum einen diese Grundgesetzänderung, dass der Bund halt auch diese Altschulden übernehmen kann. Und wichtig ist bei uns dann natürlich auch, dass wir entsprechend die Finanzierung der Kommunen auf andere Beine oder solide Beine stellen, dass wir auch Investitionen in die Zukunft wie Infrastruktur, Bildung, Soziales und Kulturelles erlauben oder ermöglichen können. Der nächste Punkt ist natürlich die Infrastruktur. Ja, was heißt Bahnanbindung zum Beispiel nach Düsseldorf oder insgesamt einen zuverlässigeren Nahverkehr. Ja, und Wirtschaft habe ich auch ein bisschen in meinem Hinterkopf, dass zum Beispiel, ja, dass wir dieses Thema Energie, ist natürlich bei uns in der Region auch sehr wichtig. Natürlich auch, wir sind eine Wirtschaftsregion, sage ich jetzt mal, die historisch sehr stark von Erfindungsreichtum und ja, dieses Voranbringen von Ideen halt steht. Das finde ich vor allen Dingen jetzt in Solingen, Remscheid und Wuppertal, sag ich mal, dieses Bergische Städtedreieck, ist es mir so aus meiner Jugend und so sehr bewusst, dass wir da viel Potenzial haben. Und das möchte ich auch, sage ich mal, durch in entsprechende Finanzierung, ich sage jetzt mal Wagniskapital für Startups und halt auch Kapital für Investitionen und Investitionen auch in Forschung und Entwicklung, dass wir das halt quasi voranbringen. Ja, das ist mir sehr wichtig, diese Themen nicht nur für das Bergische Städtedreieck, sondern auch, sag mal, für ganz Deutschland.
Steckt die Demokratie in der Krise und wenn ja, was können wir tun?
Also ich denke, unsere Demokratie steckt vor natürlich bedeutenden Herausforderungen, sei es jetzt der Rechtsruck und die globalen Themen, wie die Kriege bei uns in der näheren Umgebung, sei es jetzt Ukraine, Israel bzw. der Nahe Osten und halt auch, ich habe halt das Gefühl, dass halt dieses Thema europäische Gemeinschaft auch in gewisser Weise anfängt zu bröckeln. Und ja, dementsprechend müssen wir aktiv an einer Demokratie arbeiten, dass wir auch diesen demokratischen Prozess, jeder mitträgt und ja, und ich finde, es ist sinnvoll oder wichtig, einen politischen Diskurs zu führen, der auf Augenhöhe ist und sachlich bleibt und dass man in der Formulierung nicht zu sehr populistisch wirkt, sondern halt auch bei den Fakten und bei den Wahrheiten bleibt, dass wir halt quasi keine Diskursverschiebung Richtung rechts und ins Populistische halt haben. Und das ist halt besonders wichtig, finde ich.
Was ist deine Vision von Deutschland in 20 Jahren?
Also meine Vision von Deutschland in 20 Jahren ist, dass wir zum einen die Klimapolitik so weit gebracht haben, dass wir sehr nah an der Klimaneutralität dran sind. Ich mag zu bezweifeln, dass wir das komplett schaffen, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass wir die soziale Spaltung oder die soziale Ungerechtigkeit abgefedert haben, beseitigt haben, dass wir halt alle, mehr zusammen oder besser zusammenleben können und uns auch, sachlich auseinandersetzen können mit vielen Themen auf Augenhöhe und dass wir insgesamt in Europa beziehungsweise auch in Deutschland mehr oder weniger unabhängige wirtschaftliche Entwicklung haben, die nicht in vielen digitalen Infrastrukturdingen an den USA oder von China abhängig ist, sodass wir auch selber, wir in Deutschland beziehungsweise als Europa, unseren Platz in der Welt gefunden haben und uns, sprichwörtlich nicht kleiner machen, als wir sind, sondern dass wir halt auch unsere Unterschiede in Europa lokal nutzen können und diese halt auch effizient nach außen vertreten können, unsere Positionen. Und ich denke, durch diese Vielfalt, die wir in Europa haben, können wir auch in Deutschland wachsen und hoffe ich, dass wir in den 20 Jahren auch mehr zusammengewachsen sind und entsprechend auch positiv in die Zukunft blicken können weiterhin.
Was sind die Eigenschaften, die ein guter Kanzler, eine gute Kanzlerin braucht?
Ich finde, ein guter Kanzler sollte zum einen bodenständig sein und in gewisser Weise eine Ausstrahlung der Zuversicht an den Tag legen und man sollte nicht das Gefühl haben, dass er in Eigeninteresse handelt oder in Interesse von Lobbyverbänden, in denen er angehörig ist, agiert und in gewisser Weise eine Neutralität hat und im Prinzip der gemeinsamen Sache, dass wir Deutschland voranbringen wollen und in gewisser Weise auch Differenzen, überwinden kann oder vermitteln kann und zwischen, politischen unterschiedlichen Meinungen, Strömungen, Idealen vermitteln kann, sodass wir halt zusammen quasi was voranbringen und jetzt nicht spalten und in gewisser Weise populistische Themen in den Vordergrund stellt, sondern halt auch sachlich Themen voranbringt, die jetzt wirklich wichtig sind. Das wäre mir, sehr wichtig in der aktuellen Situation. Ja.
Was ist die eine Sache, die du als Bundeskanzler sofort ändern würdest?
Wenn ich Bundeskanzler wäre für mich der erste Punkt, zu schauen, dass wir insgesamt zusammenfinden und miteinander reden und diese verhärteten Fronten beseitigen, weil ich habe das Gefühl, dass im aktuellen Klima ja, ich sag mal jetzt mal, viel kaputt geht und viel miteinander auf der Straße bleibt. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass wir das soziale Gefüge, ja, das Miteinander stärken. Das schaffen wir zum einen, indem wir auch im Sozialbereich aktiv sind, aber halt auch, ich sag mal, diese wirtschaftliche Teilhabe, dass jeder seinen Platz findet, dass wir das halt stärken, dieses Miteinander.
Alles klar. Vielen Dank, Andreas Stadler.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, es war auf jeden Fall eine sehr interessante Runde und es hat mir viel Freude bereitet, hier mitwirken zu dürfen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.